Ja, das war ein sehr passendes Lied, denn darum geht es letztendlich auch in der Predigt nicht, dass es die Worte von uns Menschen sind, sondern dass Gott zu uns spricht. Und wenn wir heute die Situation haben, dass ich die Worte, die Janina aufgeschrieben hat, euch mündlich kundtue, dann ist trotzdem unsere Hoffnung, unser Wunsch, dass es Gottes Worte sind, die uns auferbauen und ansprechen. Und darum möchte ich noch einmal beten. Danke, Vater, dass du uns hier ansprechen und zu uns reden möchtest, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du uns etwas zu sagen und weiterzugeben hast, dass du uns ja in unserem Leben leiten und führen willst durch dein Wort. Und ich bitte dich, dass du uns heute auch jetzt durch die Predigt ansprichst, dass du uns deine guten Gedanken spüren und erfahren lässt. Segne du jetzt unser Hören und schenke uns offene Ohren und offene Herzen. Amen. Genau, an dieser Stelle ganz herzliche Grüße von Janina. Und wenn ich Grüße mit zurücknehmen soll, dann nickt einfach mal gerade deutlich. Dann genau, das dachte ich mir. Genau. Liebe Gemeinde, ich werde heute über einen Bibeltext predigen, auf den ich schon oft diese Reaktion gehört habe. Ach, die Geschichte kenne ich schon. Dann sagt Jesus zu dem Sturm, hör auf und es ist wieder gut. Selbst unsere Jungscha-Kinder, die ja kein so umfassendes Bibelwissen haben, die scheinen diese Geschichte schon oftmals gehört zu haben. Und ich vermute, uns allen geht es nicht anders. Die Jünger aber versetzte diese Situation damals in größtes Staunen. Bei uns tritt heute, wenn wir diese Geschichte hören, eher ein Gewohnheitsmechanismus ein. Dabei sind Naturereignisse immer noch Phänomene, die wir Menschen trotz technischen Fortschritts und technischer Berechnungen nicht zu 100% kontrollieren können. Was Jesus in der Geschichte, um die es heute geht, tut, ist einmalig. Aber was ich noch viel erstaunlicher finde, dass uns dieser Gott in all seiner Macht und Größe dazu einlädt, unser zerbrechliches Leben vertrauensvoll in seine Hände zu legen. Wir sind ihm nicht egal. Ich lese den Predigttext aus Markus 4, 35 bis 41. Na? Da, hoppala. So. Genau. Und an jenem Tag sagte er zu ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Und sie entließen die Volksmenge und entnahmen ihm mit dem Schiff, wie er war. Und andere Schiffe waren bei ihm. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind. Und die Wellen schlugen in das Schiff, so dass das Schiff sich schon füllte. Und er war hinten im Schiff und schlief auf dem Kopfkissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Wer ist denn dieser? Im Markus-Evangelium lesen wir in den Kapiteln zuvor, wie Jesus viele Menschen geheilt und Dämonen ausgetrieben hat. Er beruft seine Jünger und er lehrt viele Menschen durch Gleichnisse. Und die Menschen, die loben Gott für das, was sie bei Jesus sehen und erleben. Wenn es aber dazu kam, dass beispielsweise die ausgetriebenen Dämonen Jesus als Gottes Sohn erkennen, befiehlt Jesus ihnen zu schweigen und nicht darüber zu reden. Der erste Mensch, der im Markus-Evangelium dann tatsächlich in Worten ausdrückt, dass Jesus Gottes Sohn ist, das ist der heidnische Hauptmann unter dem Kreuz. Das Markus-Evangelium berichtet geheimnisvoll von diesem Jesus und selbst die Jünger, die die Berufung Jesu erlebt haben, die ihr folgen, die alles aufgegeben haben, um nachzufolgen. Die brauchen ihre Zeit, um zu begreifen, wer Jesus wirklich ist. Immer wieder betont Jesus, dass sie es noch nicht ganz verstanden haben. Und in keinem anderen Evangelium wie im Markus-Evangelium kommt zum Ausdruck, dass der Glaube ein Prozess ist und das Vertrauen zu Gott erst wachsen muss, aber auch wachsen kann. Wer ist denn dieser? Wundertaten waren den Jüngern also bereits bekannt. Aber nun kommt eine neue Dimension hinzu. Zunächst einmal ein schlafender Jesus. Nur in dieser Geschichte und in der parallelen Erzählung im Matthäusevangelium wird davon berichtet, dass Jesus Schlaf brauchte. Wie menschlich, wie wohltuend. Nach einem anstrengenden Tag braucht auch er ein Plätzchen für Ruhe und körperliche Entspannung. Er nimmt sich ein Kopfkissen und zieht sich zurück. Und dann schläft er ein, tief und fest. Und zwar so tief und fest, dass es schon wieder fast unmenschlich wirkt. Denn es tobt ja ein heftiger Sturm, sodass die Wellen das Boot hin und her schaukeln und das Wasser bereits ins Boot eindringt. Tatsächlich fuhr man damals mit Ruderbooten über den See Genezareth. Und der hintere Teil des Bootes, der war nicht etwa unter Deck, sondern war ebenfalls offen unter freiem Himmel. Das Kopfkissen war auch eher kein kuscheliges Daunenkissen, sondern ein Ledersack, auf dem vermutlich normalerweise der Steuermann Platz genommen hat. Aber trotz dieser stürmischen Umstände und dem Schreien der Jünger, die gegen die Wassermassen kämpften, schlief Jesus. Und so ein tiefer Schlaf erinnert mich an den Schlaf von kleinen Babys, die manchmal so tief wegratzen, dass man ihre Ärmchen hochnehmen kann und wieder fallen lassen kann, ohne dass sie irgendeine Reaktion zeigen. Oder die Geschwistergeschrei und zusammenbrechende Duplotürme nicht mit der Wimper zucken lassen. Diesen tiefen Schlaf haben Babys vor allem noch in dem Alter, in dem sie außer Schreien, Trinken und die Windel voll machen noch nicht viel können. Sie sind auf ihre Eltern und Mitmenschen zu 100% angewiesen. Und zugleich herrscht in ihnen dieses Urvertrauen, dass sie gut versorgt werden. Sie müssen sich um nichts kümmern, müssen sich vor nichts schützen. Dafür sind die anderen da. Der tiefe Schlaf von Jesus spiegelt genau dieses Wissen wider. Als Menschen komplett von Gott abhängig zu sein und ihm alles zuzutrauen. Nur wer in dieser Gewissheit durch Schwierigkeiten, auch Schwierigkeiten entgegengehen kann, der kann so tief schlafen, wenn die Stürme aufziehen. Und ich denke, viele von uns kennen dieses Gefühl, dass uns Stürme im Leben, unruhige Zeiten, so manche schlaflose Nächte bereiten, wenn der Kopf rattert und wir nach Lösungen suchen. Hier bei Jesus ist die Göttlichkeit Jesu und seine Menschlichkeit miteinander verbunden. Im Schlaf kommt beides zum Ausdruck. Und nachdem sich Jesus hat aufwecken lassen, wird das Ausmaß der Göttlichkeit deutlich gezeigt. Zweig deine Worte bringen den Wind und das Wasser, wie auch die Jünger, zur Ruhe. Wind und Wellen hören auf Jesus, als hätten sie einen eigenen Willen und könnten reagieren auf Worte. Es ist tatsächlich kaum vorstellbar, was hier geschieht und welche unglaubliche Wirkkraft Jesu Worte haben. Wir Menschen, wir können Staudämme und Mauern bauen und können trotzdem das Wasser nicht aufhalten, das sich durch die Küsten diverser Länder frisst. Es gibt Küsten im Süden Europas und auf der ganzen Welt, die jedes Jahr kleiner werden und vor denen die Haus- und Grundstücksbesitzer nach und nach zurückweichen müssen. Wir können berechnen, in welchen Zeiträumen die Polkappen weiter schmelzen oder Erdbeben entstehen. Wir können Lawinenfelder sprengen und Schneemassen beseitigen. Wir haben Einfluss auf viele Faktoren der Natur und die meisten verschlechtern wir. Manches wird aber auch verbessert. Und trotzdem haben wir mit all unserem Geld, all unseren technischen Möglichkeiten in dieser Welt nicht die Möglichkeit, die Natur zu kontrollieren. Unser Einflussbereich ist hier begrenzt. Und das ist auch gut so. Aber Gott kann. Er hat die Welt geschaffen. Und er hat die Macht über alles. Gott ist und bleibt größer als wir. Und das macht diese Geschichte deutlich. Wind und Wellen müssen ihm gehorchen. Wenn Gott ein Wort sagt, dann geschieht es. Gott ist viel größer, als wir es mit dem Verstand erfassen können, als wir uns vorstellen können. Und vor allem größer als alles, was wir nachmachen können. Und so kommen die Jünger ins Spiel. Die Jünger in all ihrer Menschlichkeit, denn sie haben Angst. Eine ganz normale menschliche Reaktion auf die Situation, in der sie sich gerade befinden. Und auch eine gesunde Reaktion, denn die Angst hilft ihnen, sich in Bewegung zu setzen, Lösungen zu finden und vor allem Kraft freizusetzen, trotz eines anstrengenden Tages, jetzt mitten in der Nacht das Boot über die Wellen zu manövrieren und das Wasser aus dem Boot zu schöpfen. Aber gleichzeitig lähmt die Angst auch. Denn trotz der Erfahrung, die sie bereits mit Jesus gemacht haben, zum Beispiel die übernatürlichen Heilungen, können sie gerade nicht darauf vertrauen und daran glauben, dass er auch diese Situation wenden wird. Sie wecken ihn mit den Worten: Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und vermutlich ärgern sie sich auch ein bisschen darüber, dass er in dieser grausamen Situation tatsächlich schlafen kann, wie ein Baby. Vielleicht überfordert es sie auch, dass sie das Gefühl haben, dass Jesu Leben komplett in ihrer Hand liegt und sie ihn doch eigentlich mit ihren Seefahrkünsten sicher ans Land hätten bringen sollen. Er hat sich schließlich auf sie verlassen. Sie sehen die Situation aus rein menschlicher Sicht. Ihre Angst weist auf ihre Grenzen hin. Und so kommt es zu dem menschlichen Vorwurf: Kümmert es dich nicht? Sie bitten ihn nicht um Hilfe, sondern sie hinterfragen oder unterstellen Jesus, dass sie ihm nicht wichtig wären, dass er sie im Stich lässt, dass er sie nicht sieht. Und ich kenne diese Gefühle, eine Krise und unerhörte Gebete. Und ich habe das Gefühl, Gott sieht mich nicht. Es kümmert ihn gar nicht, was hier mit mir geschieht. Bin ich ihm vielleicht doch nicht wichtig genug? Und tatsächlich geht es uns mit unseren Mitmenschen ebenfalls oft so. Wenn es uns schlecht geht und wir unser Gegenüber fragen, wie geht es dir? Und dann fragt er gar nicht zurück, obwohl wir manchmal nur deswegen die Frage gestellt haben. Dann kann sich auch das Gefühl einschleichen, den anderen interessiert das gar nicht, wie es mir, wie es uns geht. In den meisten Fällen ist das totaler Quatsch. Natürlich interessiere ich mich für meine Freundin und will wissen, wie es ihr geht. Und trotzdem vergesse ich manchmal danach zu fragen. Aber das heißt doch nicht gleich, dass sie mir egal ist. Das wissen wir und trotzdem gaukeln unsere Gefühle uns das manchmal vor. Wie viel mehr geht es wohl Gott so, der uns geschaffen hat? Wir sind ihm wichtig. Es kümmert ihn sehr, wie es uns geht und ob uns gerade etwas zustößt. Als Jesus aufgewacht ist, wusste er sofort, wie die Situation aussieht und wie es um die Jünger steht. Er hat eingegriffen und der Sturm hat sich gelegt. Er hat die Jünger gerettet. Und sie haben festgestellt, Jesus ist größer. Größer, als sie ihm zugetraut haben. Größer als ihre menschlichen Seefahrtkünste und größer als Wind und Wellen. Jesus spricht die Situation an. Warum hattet ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Warum die Jünger Angst hatten, ist ziemlich klar. Sie befürchteten, unterzugehen und zu ertrinken. Wir wissen es nicht, aber vielleicht konnten sie tatsächlich damals nicht schwimmen. Aber ganz unabhängig davon, Sie hatten Angst vor dem Sturm und dem, was passieren wird, ganz menschlich. Ihr Glaube ist hier der entscheidende Punkt. Ihr Glaube oder ihr Vertrauen darauf, dass Jesus sich kümmert. Und zwar gar nicht so sehr, dass er sich um sie kümmert, in dem Sinne, dass er sie retten sollte. Das haben die Jünger in der Situation noch nicht von Jesus erwartet. Jesus war bisher nur der Arzt und der Lehrer gewesen. Auf See waren sie zuständig. Was Jesus hier dann anspricht, ist, dass es um das Vertrauen und den Glauben daran geht, dass sie ihm wirklich wichtig sind. Und damit auch darum, dass sie Gott wichtig sind. Dass sie abhängig von Gott sind und auf ihn angewiesen sind. Ganz egal, ob sich dieser Sturm legt oder nicht. Sie sind in Gottes Hand und darauf sollten sie vertrauen. So ist es auch in unseren Lebensstürmen. Gott gibt uns immer wieder die Zusage, dass er uns sieht und dass wir ihm wichtig sind. Daran dürfen wir glauben und darauf unser Vertrauen setzen. Gott, der die Welt geschaffen hat und in seinen Händen hält, wird auch uns in seinen Händen halten. Darauf sind wir angewiesen. Wir stehen als Geschöpfe Gott gegenüber, der viel größer ist und der als unser Schöpfer uns ganz in seinen Händen hält. Ich finde es spannend, dass diese Geschichte nun nicht damit endet, dass die Jünger voller Glauben, voller Vertrauen zu Gott waren und ihn anbeteten, sondern sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und tatsächlich ist zum Schluss dieses Wort Furcht, Fürchten, Ehrfurcht im Griechischen phobeo hier mehrfach benutzt. In der Nachfrage Jesu fragte er danach, warum die Jünger so feige, so mutlos, so ängstlich sind. Hier zeigt sich, es hat sich doch ein klein wenig verändert bei den Jüngern. Von der menschlichen, selbstbezogenen Frage, kümmert dich nicht, dass wir umkommen, wird das staunende, ehrfurchtsvolle, wer ist dieser? Es ist eine heilsame Entdeckung, dass wir kleiner sind als Gott, dass wir an unsere Grenzen stoßen, wo er menschliche Grenzen weit überschreiten kann. Und dass wir als Menschen abhängig sind von diesem Gott. Nur er kann uns retten. Und so kann dieser Glaube entstehen, indem wir Stürme überstehen können. Die Geschichte endet nicht mit einem unermesslichen Vertrauen und der menschlichen Fähigkeit, sich ganz Gott hinzugeben, sondern sie endet eher mit der menschlichen Angst, aber auch dem Erstaunen und dem Erkennen der Größe Gottes. Damit ist nicht gemeint, dass wir Angst vor Gott haben sollten, sondern vielmehr die Ehrfurcht und Achtung vor Gott wird ausgedrückt. Das Staunen über seine Größe und die Erkenntnis, dass wir als Menschen und seine Geschöpfe vor ihm stehen und auf ihn angewiesen sind. Obwohl er so viel größer und mächtiger ist als wir, sind wir ihm aber nicht egal, sondern er kümmert sich um uns. Und so kann aus der Ehrfurcht mit der Zeit Vertrauen wachsen. Nicht jeder Sturm wird so schnell durch ein Schweigstill beruhigt, aber wir dürfen uns sicher sein, dass Gott uns trotzdem sieht und dass es ihn kümmert, was mit uns geschieht. Wir sind ihm wichtig und er sieht uns, auch in der größten Not. Und im lautesten Sturm, auch wenn wir das Gefühl haben, nur Gott schweigt und der Sturm tobt. Trotzdem, er sieht uns und er hält uns. Er ist größer als jeder Sturm. Angst ist in Ordnung. Angst dürfen wir dabei immer wieder spüren, denn die Angst ist menschlich. Und genau diese Menschlichkeit kann für uns heilsam werden. Denn wenn wir wissen, dass wir begrenzte Menschen sind, können wir Gott in seiner ganzen Größe sehen und ganz fest vertrauen, dass er uns sieht und sich um uns kümmert. Dieser Glaube ist es, der uns am Ende rettet, egal wie schwer der Sturm tobt. Amen.